Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die inzwischen schon einen General Manager gefunden hat und jetzt intensivst an der Head Coach Suche arbeitet, wobei zwei Teams schon einen Head Coach eingestellt haben. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist heute wieder mit dabei. Moin Micho!
Hallo, hallo!
Ja, die Dolphins haben einen General Manager eingestellt und in der letzten Folge ging es ja darum, dass Mike McDaniel entlassen wurde und da haben Tobi und ich euch ja so ein bisschen eigentlich aufs falsche Pferd gesetzt, weil es war so, ja, wir heiern dann an den nächsten ein, zwei Tagen Chad Alexander und dann kommt John Harbaugh und dann wurde John Eric Sullivan announced als General Manager und Micho, bevor du sagst, wie du das findest, kennst du die Verbindung zwischen Mr. Sullivan und den Miami Dolphins?
Ehrlich gesagt, da wirst du mich jetzt am falschen Fuß.
Nein, ich glaube, dass wenn irgendeiner von unseren Hörenden das weiß, das ist schon mal respektabel, weil der Vater von John Eric, Jerry Sullivan, der war ja lange Zeit Wide Receiver in der NFL und dann quasi seit 1992, dort fing er bei den San Diego Chargers als Right Receiver Coach an und 2004 war er bei den Miami Dolphins Right Receiver Coach. Also das ist im Prinzip eine Mini-Verbindung, die es da vielleicht gibt, aber ja, der Vater von John Eric Sullivan war einer der, wenn man den Artikeln glauben darf, einer der besten Wide Receiver Coaches, die es je gab. Also wir sprechen hier nicht von OC oder so, sondern explizit von einem Wide Receiver Coach. Aber wir wollen hier nicht über den Vater sprechen, weil mit dem Vater haben wir jetzt erstmal nichts zu tun. Außer, dass er vielleicht mal zu einem Spiel kommen wird. Ja, also er ist 81, das kriegt er wohl noch hin. Genau, aber Micho, was ist deine Einschätzung zu John Eric Sullivan?
Ja, also er war mir, das sage ich ganz ehrlich, vorher kein Begriff. Ich habe mich dann natürlich informiert, lange bei den Packers gewesen und er kommt halt aus dem Scouting-Bereich. Und seine Philosophie ist es tatsächlich Build to the Draft, was ich persönlich sehr gut finde. Wir brauchen jetzt also nicht irgendwie, weiß Gott, was für Free Agency Signings zu erwarten. Natürlich wird es welche geben. Aber er steht erstmal auf dem Draft. Er hat Erfahrung im Draft, er hat Erfahrung im Scouting-Bereich. Inwieweit er das Cap-Management und so weiter hinbekommt, das muss man sehen. Er ist lang genug in der Liga, um entsprechende Kontakte zu haben. Er hat lange auch gelernt, er hat den Packers Way mitgemacht, er hat lang genug gelernt, um zumindest das Handwerk beherrschen zu können. Er scheint ja eine Vision gehabt zu haben, die Ross überzeugt hat. Wir kommen ja gleich noch zur Headcoach-Suche. Da bin ich mal gespannt, aber grundsätzlich halte ich ihn für eine gute Wahl für das, was wir in den nächsten Jahren tun müssen. Eben aufgrund seines Skill-Profils, eben dieses Scouting-Hintergrunds. Weil im Draft hat Greer oft genug auch daneben gelegen, das war so immer Hit or Miss. Und du brauchst halt, wenn du langfristig das Team aufbauen willst, brauchst du immer wieder frisches, junges Talent, das funktioniert. Nicht nur das Potenzial hat, sondern das auch funktioniert. Und daran hat es in der Vergangenheit leider so ein bisschen gehapert.
Ja, kurz einfach mal, um euch da draußen abzuholen, wer ist John Eric Sullivan? John Eric Sullivan, also ich muss dann irgendwo, ich ziehe die Infos immer aus den Wikipedia-Artikeln, da steht das Jahr 76 oder 77 geboren, also er ist fast 50, sagen wir es mal so. Er geboren, in High School hat er Baton Rouge in Louisiana. Jedem, der jetzt Baton Rouge da aufhört, ja, das ist LSU, die University, hat dann im College gespielt, South Carolina, hat dann aufgehört mit Football, ist dann ein Jahr später wieder angefangen. Das beschreibt er so als ja, schlechteste Entscheidung seines Lebens. Und dann ist er 2002 bei den Packers angefangen und ist dort, nicht 2002, und hat dort als Praktikant angefangen, bevor er dann als Assistant bis 2007 gearbeitet hat und ist dann von 2008 bis 2015 Scout gewesen und ist dann halt Director of Scouting, Co-Director of Player Personnel und der Vice President of Player Personnel von 2022 bis 2025 gewesen. Und die Packers allgemein gelten in der NFL. Das wusste ich auch nicht, aber die haben wohl einige Schulungen jedes Jahr bezüglich Cap Space und so weiter und so fort. Also dort soll er auch eine breite Basis haben. Micho, du hast es auch schon richtig gesagt. Die Dolphins wollten jemanden mit einem tiefen Scouting-Background. Und den hat einfach John Eric Sullivan, um euch da vielleicht auch nochmal abzuholen. Es gibt, das wusste ich auch nicht, den sogenannten Bard List Award for Scouting Excellence. Das ist quasi ein Award, der wird auch nur innerhalb dieser Scouting-Community vergeben und auch nur von denen gewählt. Und den hat er zweimal 2022 und 2025 bekommen. Also das, na, ist schon mal eine gewisse Sache. Wie gesagt, sein Vater war langjähriger Wide Receiver Coach, das heißt, er ist mit Football aufgewachsen. Er soll da ein richtiger Junkie sein und viele Verbindungen in der NFL haben und so weiter und so fort. Also er kommt zwar auch nur, ich sag mal, aus einer Franchise, aber wenn man sich anguckt, was die seitdem gemacht haben oder wie die Packers so allgemein unterwegs sind, da kann man durchaus mal den Hut vorziehen. Und gerade wenn man sich halt auch anschaut, wen die Packers so gedraftet haben und gerade in den Zwischenrunde 3, 4, 5, da ist einiges dabei, was heutzutage einfach extrem, also wo viel gespielt wird, wo es absolute Starter sind. Und das ist einfach ein sehr, sehr großes oder ein großer Punkt, der John Eric Sullivan zugeschrieben wird. So herrlich. Und einen anderen Punkt, den man sich auch angucken kann, die Packers haben wenn man sich das anschaut, ich glaube, der Draft mit den wenigsten Picks war 2016. Da hatten sie nur 7 Picks. Ja, also das ist auch so eine Mentalität, wo ich denke, die in die richtige Richtung geht. Und alles, was ich über John Eric Sullivan gelesen habe, geht erstmal in die richtige Richtung. Wir wollen natürlich, also das ist immer bei General Managers sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil man weiß nicht genau, was wäre deren Aufgabe und so weiter und so fort. Bei John Eric Sullivan können wir das natürlich auch nicht zu 100% sagen, aber der Background ist ziemlich eindeutig und die Dolphins hätten den Easy Way haben können und holen sich Chad Alexander und wären dann Frontrunner für John Harbaugh gewesen, der jetzt bei den Giants unterschrieben hat. Haben sie nicht gemacht und das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Zum einen natürlich, ich hätte super gerne John Harbaugh gehabt. Wenn du dir aber alles von einem John Harbaugh dann diktieren lässt, das führt auch zu gewissen Risiken. Und jetzt, dass die Dolphins brauchen einen kompletten Reset. Und den kann man jetzt mit John Eric Sullivan definitiv machen und starten. Und alleine, dass man 11 Kandidaten jetzt für den Head Coach bis heute zumindest auf der Liste hat. Ich glaube auch nicht, dass da noch wer zukommt oder auf der Liste gehabt hat, weil, wie gesagt, John Harbaugh hat ja schon bei den Giants unterschrieben und Stefanski hat heute, also wir nehmen am Sonntag, den 18. Januar auf, quasi heute oder gestern, bei den Atlanta Falcons unterschrieben. So sieht das aus. Genau, aber das soll das zumindest gewesen sein. Micho, hast du noch irgendetwas, was du ergänzen möchtest oder was du vielleicht auch erwartest von dem neuen General Manager?
Ja, also da gibt es sogar mehrere Sachen. Ich erwarte, dass er Bill Souza Draft macht. Er hat ja auch schon ein bisschen was von seiner Strategie erzählt. Bill Souza Line, auch das finde ich sehr gut. Er verfolgt also den klassischen Ansatz. Was ich erstmal möchte, ist Kontinuität. Es geht nicht um den schnellen Erfolg. Es geht nicht darum, dass wir nächstes oder übernächstes Jahr Contender sind. Wäre schön, wenn das passieren würde, aber es geht um Langfristigkeit. Wir müssen langfristig was aufbauen und langfristig davor dabei sein und dann eben nicht diese All-In-Moves mal eben machen. Das ist Punkt 1. Was aber seine dringendste Aufgabe ist im Moment, ist die Headcoach-Suche. Noch lange vor dem Thema Quarterback, welche Spieler hole ich und so weiter. Und bei der Headcoach-Suche erwarte ich vor allen Dingen eins, und das wird jetzt relativ kritisch, ich erwarte, dass er die Headcoach-Suche ohne persönliche Seilschaften durchzieht. So, da sind wir nämlich direkt beim Thema. Ich erwarte, dass er wirklich hingeht und sagt, okay, welche Philosophie passt am besten zu dem, was Miami in den nächsten Jahren machen will? Oder ich gebe die grundsätzliche Strategie für die nächsten Jahre vor und ich brauche einen Coach, der genau diese Strategie auch umsetzen kann. Wenn er hingeht und sagt, ich hole mir meinen Buddy, weil da weiß ich ganz genau, was ich habe, wir kommen gut miteinander klar und das kriegen wir schon geschaukelt, das Kind, heißt das nicht, dass das schief gehen muss. Fände ich aber zumindest mit dieser Begründung nicht gut. So, und da erwarte ich, dass er da was anderes macht. Und ich glaube, da sind wir gleich auch schon beim nächsten Thema, oder?
Naja, also ich bin gespannt, weil ich finde da, also ich finde das immer schwierig mit seinem Buddy, weil ich wüsste jetzt nicht, wer, also man, ich könnte jetzt vermuten und es gibt einen klaren Kandidaten, der ja direkt aus Green Bay kommt, weil da haben wir Glück, wir müssen diese Folge nicht über Matt LaFleur sprechen, weil die Green Bay Packers haben mit LaFleur verlängert, das wäre sonst auch ein Kandidat gewesen, der natürlich irgendwo vielleicht getradet worden wäre, den ich aber mit Kusshand genommen hätte. Ja, aber
Head Coach. Ja, was ich eben meine, es ist, das wäre ja auch die andere Geschichte gewesen mit Habe und so weiter, dass du dir einen GM holst, der dann wiederum, was weiß ich, den Head Coach holt, den er mag, weil die schon lange befreundet sind und weil die wissen, die können in dem Bereich irgendwie so ein bisschen zusammenarbeiten. Und dann holt der Head Coach wieder seine Coordinator, die dementsprechend das Ganze, ja, auch, die man auch schon kennt, und man schmort dann wieder im eigenen Saft, und das kann Miami im Moment halt eben nicht gebrauchen, sondern wir brauchen tatsächlich einen Aufbruch von allen Strukturen, das heißt aber auch der Strukturen, die ein GM eventuell in Anführungszeichen mitbringen würde, oder ein Coach. Das ist das, was ich als ganz, ganz kritisch ansehe, weil sonst bist du halt irgendwann wieder an derselben Stelle.
Genau. Ja, also das kann durchaus sein, aber ich würde ihn, also anhand der Liste von Coaches, die angefragt wurden, und ich werde sie gleich mal vorlesen, würde ich da erstmal sagen, da hat er seine Due Diligence gemacht, weil es ist quasi kein Coach dabei, wo ich sage, der wird nur von einem Team angefragt und hat eine klare Verbindung. Aber ich gehe jetzt einfach mal durch die Liste durch, und da haben wir, und zwar Seahawks Offensive Coordinator, der jetzt gerade die Defense von Robert Saleh, der auch interviewt wurde, also zwei gleich, Clint Kubiak, den hat man digital interviewt, dann hat man Kevin Stefanski, der war sogar bei den Dolphins in den Facilities, der wurde interviewt, der ist natürlich jetzt von der Liste zu streichen. Packers Defensive Coordinator Jeff Hafley, der wird jetzt morgen, also in der kommenden Woche, auch in Person interviewt. Der wurde schon online interviewt. 49ers Defensive Coordinator Robert Saleh, der ehemalige Head Coach der New York Jets, wurde digital interviewt. Chris Schuler, da ist es interessant. Chris Schuler, der Defensive Coordinator der San Francisco, der LA Rams, entschuldigt. Da ist es interessant, dass Chris Schuler auch nur drei Interviewanfragen sowieso angenommen hat, und zwar von den Steelers, den Ravens und den Dolphins. Da ist man also schon in einer Präauswahl. Der Chargers, genau, die hat man interviewt, und den Jaguars Defensive Coordinator Anthony Campanile. Wer dem Namen bekannt vorkommt, Campanile war drei Jahre bei den Dolphins, damals gekommen, 2019 mit Brian Flores zusammen. Der wurde jetzt am Samstag interviewt. Man hat noch eins ausstehen mit Jesse Minter, das ist der Defensive Coordinator der Chargers, und man hat zwei Anfragen noch mit Calvin Shepard, der Defensive Coordinator der Lions, und mit Patrick Graham, der Defensive Coordinator der Raiders, der auch schon mal bei den Dolphins im Team war. Calvin Shepard hat auch sogar für die Dolphins gespielt. Ein Thema, was ich ganz zuerst, die Dolphins werden in den nächsten zwei Tagen noch keinen Head Coach heiern. Warum nicht? Weil es gibt die sogenannte Rooney Rule. Und die Rooney Rule besagt, man muss zwei Coaches, die nicht in der eigenen Franchise sind, in Person interviewen. Und das sind zwei Coaches aus Minoritäten. Das heißt, sie können von einer indogenen Bevölkerung kommen, sie könnten im People of Color Das ist halt das, was meistens sind. Und deswegen finden wir aller Voraussicht nach auch Calvin Shepard und Patrick Graham auf dieser Liste, weil beide eben People of Color sind. Robert Saleh ist der dritte im Bunde, der in diese Regel reinfallen würde. Also, die Dolphins können erst einen Head Coach einstellen, wenn zwei dieser drei in Person in Miami interviewt wurden. Das nur dazu, und davon hat noch nichts stattgefunden. Stand heute Sonntag. Es ist auch nichts für Montag, soweit ich das gelesen habe, gescheduled. Also da hat noch keiner einen Termin. Das heißt, Dienstag, Mittwoch vermutlich. Wir werden diese Interviews stattfinden, damit man die Rooney Rule auch erfüllt hat, weil dann darf man erst einen Head Coach einstellen. So, jetzt habe ich viele Namen vorgelesen und ich habe jetzt auch die Basics erklärt, wie die Headcoaching-Suche zu laufen hat. Man hat noch einige Sachen, also zum Beispiel Clint Kubiak, der darf erst interviewt werden in Person, wenn die Seahawks ausgeschieden sind. Und das führt uns zu anderen Herausforderungen. Aber jetzt will ich hier gar nicht so viel am Stück erzählen, sondern erstmal Micho wieder zu Wort kommen lassen. Was hältst du überhaupt von dieser Liste, Micho?
Da ist alles dabei. Also, naja, fast alles. Du hast ja die verschiedensten Coaching-Typen. Du hast die Koordinator dabei, sowohl auf defensiver als auch offensiver Seite. Du hast die CEO-Coaches dabei, so ein bisschen. Was mir ein bisschen fehlt, ist quasi der College-Coach, der im College irgendwie was groß aufgebaut hat. Da bin ich auch immer ein Fan von. Das fehlt mir so ein bisschen, wobei man da durchaus auch sagen kann, dass da vorzugsweise die erstmal als Koordinator in die Liga kommen sollten.
Wobei, da könnte ich dich kurz abholen, weil du hast ja mit Jeff Heflin, der war Head Coach.
Ja, ein Track Record.
der hat Boston College quasi wieder auf die, der hat Boston College wieder größer gemacht, als sie waren, und hat drei Bowl-Games im Prinzip gehabt mit denen. Also das war schon.
Also der hat einen negativen Rekord, meine ich, ne?
22 gehabt, ne? Genau, der hat einen negativen Rekord. Also das eine Bowl-Game, was er gehabt hat, hat er gewonnen. Die anderen zwei sind durch Covid halt ausgefallen. Aber er hat da durchaus Erfolg gehabt und hat dann, als es dieses NIL-Money gab, also es ist ja jetzt auch, die College-Spieler werden ja jetzt deutlich besser bezahlt. Da hat er gesagt, nö, da hat er keine Lust drauf, und seitdem ist er wieder zurück in der NFL, also seit 2024. Genau, also das, da gäbe es durchaus den Head Coach aus dem College, der im Prinzip dann da rausgegangen ist, weil er vor 2 Jahren gesagt hat, dieses mit dem NIL, das hat da der.
Ja, er ist aber mehr Koordinator. Also ich meine wirklich denjenigen, der direkt aus dem College quasi kommt. Das fehlt so ein bisschen. Die Frage ist, ob man das überhaupt will.
Ne? Ja.
Also es gibt ja für jeden dieser Typen gibt es ja die verschiedensten positiven und negativen Aspekte. Also wir haben ja auch innerhalb unserer Gruppe hier von Dolphins Drive auch schon gerne drüber diskutiert, wer was bevorzugt. Da gibt es durchaus Leute, die sagen von wegen, hey, es muss ein Offensive-Minded-Guy sein, ein ehemaliger OC, weil der halt eben die Offense ans Laufen bringen kann und dann schon damit schon mal quasi einen Offense-Coordinator oder eine Position eines Offense-Coordinators besetzt hat. Ich bin der Meinung von wegen, ich hätte zum Beispiel lieber einen CEO, weil ich ganz klar sage, ein CEO, der muss zwar jedes Jahr neue Koordinator meistens suchen. Das hat Harbaugh so gehabt. Das haben auch die Lions im Moment zum Beispiel so und so weiter. Das hat auch Sean McDermott bei den Bills. Also die haben aber den großen Vorteil, das, woran meiner Meinung nach Mike McDaniel nämlich gescheitert ist, dass sie meistens im In-Game-Management und in den Entscheidungen deutlich besser sind, weil sie sich auch darauf konzentrieren und eine Gesamtstrategie verantworten. Ich glaube, du hast auch nicht gegen den DC.
Sag das nicht.
Ja.
guck dir mal das.
Und sehr, sehr klischeehaft, so nach dem Motto, ein OC kann dies nicht, ein CEO kann keine Play-Call.
Nee, aber warum ich das sage, Playoff-Spiel der Chargers, also die Entscheidungen, die von Jim Harbaugh hätten kommen müssen in dem Spiel, das war eine absolute Katastrophe. Also ich halte Jim Harbaugh immer noch für keinen schlechten Coach. Aber das, also da war ich so, Bro, das kann nicht dein Ernst sein. Also bei was Timeouts angeht und Spielerwechsel und solche Sachen. Da hätte ich mir von ihm mehr erwartet, aber gut, das ist jetzt ein Coach, der nicht zur Debatte steht. Entschuldige mich auch.
Nein, wie gesagt, das ist jetzt sehr zugespitzt ausgedrückt. Du bist, glaube ich, auch gar nicht mal so dagegen, einen Defensive-Minded, also einen ehemaligen DC oder sowas als Head Coach zu haben. Man sagt gerne mal, dass so ein College-Coach neue, frischen Wind reinbringt und vor allen Dingen sich sehr gut im College auspackt und für so einen Aufbau von dem Team sehr gut ist. Also das ist alles, wie gesagt, das ist alles sehr klischeehaft und schablonenhaft und man kann das mit Sicherheit nicht so eins zu eins drüber streifen. Aber das sind halt die verschiedenen Coaching-Aspekte, die man in dieser Liste auch wiederfindet. Auf die eine andere Art und Weise. Und das meine ich halt eben vorhin, als ich gesagt habe, von wegen, ich wünsche mir, dass er nicht einen Buddy holt, sich einen Buddy holt, sondern ich wünsche mir, dass er jetzt hingeht und sagt, okay, ich will das und das aus dem und dem Grund haben und der Coach ist der Beste dafür. Das kann dann natürlich sein Buddy sein, aber das sollte in allererster Linie davor stehen, dass das Konzept des Coaches überzeugend ist und in das ganze System passt und nicht, weil, wie gesagt, damit habe ich wenig Schwierigkeiten oder so. Das schließt sich nicht unbedingt aus und wir werden nie herausfinden, was wirklich der Hauptbeweggrund ist bei einem Coaching-Hiring. Das werden wir nicht kriegen, aber spekulieren dürfen wir.
Ja, das macht ja auch am meisten Spaß. Aber bevor wir jetzt in die einzelnen Kandidaten reingehen, ich habe mir mal so ein bisschen auch Gedanken gemacht. So, wir haben ja im Prinzip, über Adam Gase will ich nicht sprechen. Adam Gase war Adam Gase. Den lassen wir mal so stehen. Aber wir hatten ja Brian Flores.
Warum lässt du Adam Gase einfach so stehen?
Weil das schon so lange her ist.
Okay. Das heißt, du willst doch nicht über Saban oder Sparano reden.
Ja, nee, eben. Und es gibt ja Brian Flores und Mike McDaniel. Ich glaube, bei beiden tatsächlich, und das hat man ja gesehen, bei beiden war nicht das Problem die eigene Seite des Balls. Also beides waren sehr gute Koordinator, auch bei den Dolphins. Also die Defense war ja bei den Dolphins Elite unter Flores und in den ersten zwei Jahren war die Offense der Dolphins ja auch insane. Also ich hatte noch nie so viel Spaß, die Dolphins zu gucken, wie hinter den ersten beiden Jahren die Offense unter Mike McDaniel. Und das ist einmal eine Sache. Aber bei Brian Flores zum Beispiel war so der Kasus Knactus eigentlich, dass er nur bei den Patriots gewesen ist. Das heißt, er hat wirklich nur das System Patriots gekannt und hat nur danach agiert und hat, das war halt ein Problem. Deswegen ist zum Beispiel jetzt Brian Flores ein viel besserer Headcoach-Kandidat als zu der Zeit, wo er bei den Dolphins Headcoach war. Micho?
Da widerspreche ich dir tatsächlich. Also ich glaube, du hast natürlich einen Punkt, wenn du sagst, er war dann nur bei den Patriots und der Patriots Way unter Bill Belichick. Dieser CEO Way war schon was Spezielles. Aber ich glaube, Brian Flores ist an zwei Dingen gescheit. Punkt eins ist sein Ego, weil er tatsächlich dann auch diese volle Machtkontrolle und alles haben wollte, die in dem Maße so nicht funktioniert hat. Und dann hat er wild angefangen, um sich zu schlagen aus Wut, weil sein Ego das so nicht verkraftet hat. Aber was viel schlimmer ist, finde ich, Brian Flores hat große Teile des Teams weder entwickeln können, noch eine vernünftige Beziehung zu denen aufbauen können. Dabei ist er zum Beispiel kein Bill Belichick. Und wenn man sich so ein bisschen die Geschichten anhört, die man über Brian Flores hört, heißt es weiterhin, ja, ein unheimlich guter DC, aber das, was ein Headcoach im Grunde genommen können muss, hat, wenn man das so hört, Brian Flores immer noch nicht gehört. Deswegen ich nicht verstehe, dass er so als Top-Kandidat gilt, nur weil er ein guter DC ist, und das haben wir auch bei Mike McDaniel und bei anderen Gelegenheiten festgestellt, nur weil jemand ein guter Coordinator ist, ist er halt eben noch lange kein guter Headcoach, weil ein Headcoach halt andere Anforderungen stellt. Und ich verstehe nicht, dass Brian Flores als so hochgehandelter Kandidat gehandelt wird, doch, nur weil er DC ist. Weil ich glaube, Brian Flores fehlen auch von seinem ganzen Charakterzügen her die Fähigkeiten, die man für einen guten Headcoach braucht. Da bin ich zum Beispiel absolut wahrscheinlich auch mit vielen nicht d'accord. Aber so sehe ich das.
Das ist ja auch vollkommen okay. Einer der größten Advokats für Brian Flores ist Mike Tomlin, der sich auch nach dem Jahr, nachdem Brian Flores ja bei den Steelers gewesen ist, absolut positiv einfach nur über ihn geäußert hat. Und Brian Flores hat aus seiner Zeit bei Miami gelernt und er ist halt vom Typ her natürlich ganz anders, als es Mike McDaniel ist, aber er hat jetzt verschiedene Führungsstile gesehen, er hat gesehen, was wichtig ist und dementsprechend hat er sich da weiterentwickelt. Und das ist auch das, was man jetzt in so Interviews hört oder bei Leuten, die etwas über ihn sagen. Und dementsprechend ist das, war das ein Riesenthema in Miami. Aber jetzt danach eben nicht mehr. Das ist so eine Sache, die natürlich bei einem Head Coaching Hiring auch einen Ausschlag geben kann. Wie viel Erfahrung, welche Leute hat er gesehen, welche Leute kennt er, unter wem hat er sozusagen in Anführungsstrichen gedient. Und dann haben wir halt Mike McDaniel, der natürlich viel schon gesehen hat, halt immer irgendwo im Shanahan-Tree gesessen hat, aber der natürlich auch viele Sachen gesehen hat und da auf jeden Fall die Box gecheckt hat. Und Mike McDaniel ist, denke ich, nachher einfach unter anderem die Frage, also es muss ja irgendwas auch vorgefallen sein, dass auf einmal er doch entlassen wurde, weil offensichtlich war es nicht die Entlassung von John Harbaugh, die dazu geführt hat. Wenn man den ganzen Insidern, die sich jetzt über die Zeit geäußert haben, weil Barry Jackson zum Beispiel, einer der Beatwriter der Dolphins, hat von Anfang an gesagt, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Dementsprechend weiß ich nicht, was ihr gerade alle wollt. Und hätten wir alle auf ihn gehört, hätte auch keiner die Jed Alexander-Sache für voll genommen. Aber gut, es ist, wie es ist. Und da sind aber halt zum Beispiel Lockerroom-Sachen, wie kriege ich wirklich eine Struktur rein, wie kriege ich wirklich eine Kultur in die Franchise rein. Und das ist auch etwas, was so ein bisschen unter Mike McDaniel, ich sag mal, am Anfang gelitten hat, am Ende, jetzt kann man sagen, die letzten Spiele, das Team hat sich wirklich gut präsentiert, in dem Maße, dass sie sich nicht aufgegeben haben, das war auch mega stark, das hat mich auch so ein bisschen an das erste Jahr unter Brian Flores erinnert, wo er im Prinzip gesagt wurde, ja, wir verlieren alle Spiele und nachher haben wir nur an 5 gepickt, was uns dann im Prinzip dazu geführt hat, dass wir Joe Burrow nicht geholt haben, auch wenn es da ein massives Angebot gab seitens der Dolphins. Und dann haben wir uns natürlich für Tua anstatt für Justin Herbert entschieden. Aber auch das sind Sachen, über die wir nicht mehr sprechen brauchen. Aber das ist in der Historie der Dolphins einfach drin. Und es gibt verschiedene Sachen. Eine Sache, die ich auch noch sagen wollen würde, ist, dass wir auch nicht unterschätzen dürfen, was Miami mit einem Menschen machen kann. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie sondern Miami als Stadt ist halt einfach speziell. So, Miami an sich, jetzt, da könnt ihr mich alle für kreuzigen, Miami ist nicht meine Lieblingsstadt, aber mit viel Geld kannst du dir in Miami ganz viele Sachen machen und ganz viele Sachen enjoyen. Das führt bei dem einen oder anderen einfach zu Problemen, wenn du jetzt im Leben immer nur in kleinen Städten gelebt hast, ja, zum was weiß ich wo, und dann nach Miami kommst, das kann dich überwältigen. Und dementsprechend ist das auch ein Thema, was sicherlich eine anspruchsvolle Geschichte ist für einen Headcoach oder für eine Person, die das erste Mal in so einer Stadt, also in so einer großen Stadt mit so vielen Möglichkeiten einfach lebt. Ich denke, das sollte man auch nicht unterschätzen. Und dann gibt es natürlich noch 1, 2, 3 andere Sachen, aber da will ich jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen. Aber ich glaube, was wir jetzt gut dargestellt haben, ist einfach, wie komplex die Suche nach einem Headcoach ist und dass das nicht so einfach ist, weil du hast so viele Boxen, die du einfach hast, wo du sagst, die hätte ich gerne gecheckt, bevor ich jemanden einstelle als Headcoach. Das braucht einfach Zeit und auch klare Struktur in der Headcoaching-Suche. Und da muss ich sagen, aufgrund der vielen Coaches, die wir eingeladen haben zu Interviews und die wir interviewt haben. Ich glaube, John Eric Sullivan weiß schon relativ genau, was er, beziehungsweise findet gerade sehr genau raus, wo die Unterschiede, wo die feinen Unterschiede in den Interviews sind und wo man, sage ich mal, mehr Wert drauf legt oder welche Fragen wichtig sind zu stellen und welche Fragen vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und deswegen finde ich es auch gar nicht schlecht, dass wir gerade mehr Interviews führen, weil das einfach auch ein wichtiger Part ist als General Manager. Und wenn es perfekt läuft, dann haben wir ein Duo, ich sag mal in einer Woche oder je nachdem, wer es wird, vielleicht auch in erst 3, 4 Wochen, ein Duo, was jetzt über 10 Jahre bei den Dolphins erstmal das Team zum Erfolg führt, die Franchise auf neue Wege führt. Also es ist nicht ganz so trivial, wie man sich das vorstellen mag. Genau. Dann würde ich sagen, Micho, wolltest du erst noch über unsere ehemaligen Headcoaches sprechen oder wolltest du über die Kandidaten der Dolphins sprechen?
Über Brian Flores haben wir ja schon gesprochen. Ich hätte eher eine Frage an dich. Wir haben ja immer gesagt, Mike McDaniel ist ein herausragender Offensive Coordinator. Er hat jetzt bei uns so ein bisschen angefangen, den Headcoach-Posten zu lernen. Und es wird ja oft in den Medien gesagt, dass er tatsächlich einen Headcoaching-Posten kriegt. Und zwar ganz schnell. Wo siehst du ihn denn?
Also die Frage ist natürlich, wer? Also ich fände es richtig geil zu sehen, was er aus der Ravens offensiv machen würde. Also das wäre richtig, richtig spannend. Vielleicht die Titans, einfach Cam Ward, das bietet sich an. Ich weiß aber nicht, ob Mike McDaniel einen Headcoaching-Posten jetzt direkt anstreben sollte oder er sich nochmal umguckt und sagt, ich nehme Offensive-Coordinator-Posten an, weil da hat er auch die Qual der Wahl, ob er jetzt zu den Lions geht, den Buccaneers, er könnte auch zu den Chargers gehen, das wäre auch insane. Das wäre auch richtig, richtig spannend, auch wenn mir das ein bisschen wehtun würde, aber insgesamt ist das, also kann ich sagen, wenn er jetzt einen Offensive-Coordinator-Posten nimmt, er kann noch mal ein bisschen mehr Erfahrung sammeln an Erfahrungen mit anderen Headcoaches. Was ist wichtig, was ist nicht so wichtig? Und sowohl Brian Flores als auch Mike McDaniel werden Headcoaches sein. Und ich werde auch, also es würde mich stark wundern, wenn sie weniger erfolgreich sind als in ihren ersten Stints bei den Dolphins, bei ihrer zweiten Reise als Headcoach. Und ich meine, das ist halt immer schade zu sehen, was dann aus den Leuten wird, aber die Leute müssen halt die Erfahrung sammeln. Ich denke, wir haben zwei Shots gewagt und die Shots waren okay. Also auch die Ära von Brian Flores, das war natürlich viel so, aber natürlich auch die Sache Offensive Coordinator, weil auch da muss man sagen, wenn ein Head Coach nicht so viele Verbindung hat, und das ist das, wo, wenn wir, er war nur bei den Patriots, er kannte fast nur Josh McDaniels Offense, ja, und das ist dann ein Problem, weil dann hatten wir den ersten OC, und das war dann ja alles schon alles schwierig, und danach war ja quasi blank, also wir hatten dann ja so ein Committee als Offensive Coordinator, das war ja alles wild irgendwie, und ich glaube, dass er auch dadurch gelernt hat, genau, und bei Mike McDaniel, gut, ich glaube, der hat so Sachen, an denen er arbeiten muss. Das haben wir, denke ich, sehr, sehr breit getreten. Ist immer noch schade, dass er jetzt gegangen wurde. Ich glaube, dass das nicht die falscheste Entscheidung gewesen ist, je nachdem, wen die Dolphins dann jetzt an Land ziehen. Aber da schauen wir dann drüber. Aber ich glaube, dass spätestens in 2 Jahren beide einen Headcoaching-Job haben werden in der NFL.
Ja, ich sag ganz ehrlich, ich geb dir größtenteils recht. Wie gesagt, Brian Flores sehe ich ja nicht als Head Coach, Mike McDaniel schon eher. Ich glaube, ich sehe ihn bei den Browns. Tatsächlich, die haben junge Quarterbacks, die sie noch entwickeln wollen. Mike McDaniel hat die Gelegenheit, die haben eine herausragende Defense, also da braucht Mike McDaniel gar nicht so viel zu tun. Das kommt ihm sehr zu Pass. Ich glaube, Mike McDaniel kann am besten aus den Quarterbacks, die da sind, was rauskitzeln und später mit einem neuen Quarterback quasi dann sein System etablieren. Von daher fände ich die Browns als Landing Spot bei ihm ganz toll.
Aber ich würde dir gerne die Frage stellen, wenn du jetzt Mike McDaniel wärst, also ich gebe dir recht, dass das wahrscheinlich auch ein interessanter Landing Spot wäre, aber wenn du jetzt Mike McDaniel bist, würdest du nicht eher einen Offensive-Coordinator-Posten bei den Lions zum Beispiel oder bei den Chargers annehmen, als den Head-Coaching-Posten der Browns?
Ich glaube fast ja. Ich glaube, ich würde eher den... Also nein, ich glaube nein. Ich glaube, ich würde, wenn ich Mike McDaniel wäre, würde ich eher den Posten bei den Browns annehmen. Warum? Du bist als Koordinator natürlich auch immer abhängig vom Rest des Teams um dich herum, vom Erfolg. Du hast weniger Einfluss auf alles. Und ja, du kannst natürlich eine herausragende Offense kreieren, Aber du weißt nie, ob das auch wirklich funktionieren würde dann. Und dann hast du dir eine Chance auf den Headcoach-Posten irgendwann vertan. Ich glaube, wenn du den Headcoach-Posten bei den Browns hast, hast du genug Zeit, deine Vorstellung zu verwirklichen. Und du bräuchtest dich nie mehr fragen, ach, hätte ich doch damals. Sondern da hast du die Kontrolle über alles. Und du bist quasi derjenige, der vorne dran ist. Und du hast nun mal die Gelegenheit. So oft gibt es gar nicht die Gelegenheit, es sei denn, du bist ein Supermann, Supercoach oder so. Und ich glaube schon, ich glaube, ich würde auch an seiner Stelle und ich würde es ihm dann auch empfehlen, auch wenn es ihm wahrscheinlich gut tun würde, nochmal als Coordinator zu lernen, aber ich würde ihm dann empfehlen, sowas anzunehmen.
Okay, das sehe ich komplett anders, aber gut, also ich würde sagen, mach ihn ja als OC, der bekommt genug Angebote danach, ich denke nicht, dass es katastrophal laufen wird,
egal wo er hinkommt. Ich will dir jemanden nennen, namens Eric Bieniemy, wenn dir der Name noch was sagt.
Ja.
Damals OC von Kansas City, der lange Zeit immer als Headcoach-Kandidat galt, der bei Kansas City zum Teil geblieben ist, zum Teil aber auch natürlich abgelehnt worden ist. Und er dann gesagt hat, ich gehe als OC erstmal woanders hin und seitdem nicht mehr im Headcoach in Karussell mit drin ist.
Ja, aber Mike McDaniel ist ja im Headcoach-Karussell mit drin.
Ja, er ist jetzt mit drin. Das war Eric Bieniemy früher aber auch.
Ja, aber Eric Bieniemy war nirgendwo Head Coach und ist auch nicht als Head Coach entlassen worden und hat direkt wieder Angebote als Head Coaching-Kandidat bekommen. Du hast zum Beispiel, Adam Gase ist nach seinem Stint bei uns bei den Jets angefangen. Du hast jetzt einen Robert Saleh im Circle. Also ich glaube, dass das nicht weh tut. Ich glaube, dass Robert Saleh, dass das vernünftiger ist, wenn der Case von Robert Saleh als der von Adam Gase und dementsprechend. Also ist natürlich sehr, sehr personal alles, aber dafür war die Offense der Dolphins zu stark. Dafür war das, was Mike McDaniel vorher als OC bei den 49ers und wo er überall war, gemacht hat, zu gut, als dass er jetzt nicht wenn er jetzt keinen Posten bekommt, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wenn er jetzt bei den Lions anfängt, dass das katastrophal wird. Ich glaube, das kann richtig gut werden wieder. Und bei den Eagles ist ja auch im Gespräch. Also, ich glaube, dieses too big to fail, was man ja bei ganz großen Konzernen immer sagt, das würde ich bei Mike McDaniel einfach aussagen. Also, ich würde nochmal woanders Luft schnuppern als OC, weil ich würde mir den Browns-Job nicht antun, da bin ich ehrlich. Also ich persönlich schon, weil hätte ich ausgesorgt for life, aber ja, er hat da wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten und dann kann man sich immer noch überlegen, was wird denn kommende Saison frei an Headcoaching-Positionen und so weiter und so fort. Und man kann sich ja auch mal überlegen, da habe ich jetzt letztens drüber nachgedacht, jetzt überleg mal, Andy Reid, der wird ja wahrscheinlich seine Karriere beenden, bevor Patrick Mahomes in Rente geht. Ich glaube nicht, dass das jetzt kommende Saison passieren wird oder zur dann darauffolgenden Saison. Aber ja, du kannst natürlich immer mal gucken, hey, was wird denn so frei? Und ich weiß nicht, ob die Spots, die jetzt dieses Jahr frei sind, ob das Spots sind, die wirklich, wo Mike McDaniel sagt, boah, das haut mich jetzt um.
Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, Miami haut auch keinen vom Hocker im Moment, unsere Situation. Von daher finde ich das etwas schwierig. Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube auch, dass Mike McDaniel irgendwann wieder beim Headcoaching unterkommt. Die Situation bei den Browns mag nicht optimal sein. Aber ich glaube, jeder würde zuerst mal den Headcoach wählen, bevor er wieder zurück als Coordinator geht. Aber das ist halt auch nur ein Gefühl, ne?
Ja gut, da gibt es eigentlich Beispiele für beide Seiten. Aber lass uns daran dann nicht weiter aufhalten. Ich glaube, wir haben die beiden Punkte, die es gibt, sehr, sehr gut beleuchtet. Und mit der Beleuchtung der Kandidaten machen wir dann weiter. Und da willst du mit irgendeinem Kandidaten anfangen. Ich lasse dir jetzt einfach mal so den Vortritt.
Ja gut, nehmen wir den, der im Moment Favorit ist. Und ich tue mich immer schwer mit dem Namen, weil ich immer Haley sagen will. Es ist aber Heflay, richtig?
Ja, Jeff Hafley.
Ja, ich tue mich da echt mit schwer. Keine Ahnung, warum ich immer Haley im Kopf habe. Und ich überlege dann immer, ist das jetzt richtig, dass das falsch ist? Oder nee, es ist Jeff Hafley. Seines Zeichens DC bei Green Bay. Vorher, wir hatten es vorhin schon erwähnt, Boston College. Und gilt aus verschiedenen Gründen im Moment als Top-Kandidat. Hat, glaube ich, zweite Interviews bei 4 verschiedenen Teams bekommen. Ich weiß gar nicht, wer noch mit im Rennen ist von den Teams. Aber hat auf jeden Fall bei mehreren Teams Second Interviews. Hat die Defense der Green Bay Packers zuletzt tatsächlich definitiv verbessert. Nicht im Playoff-Spiel. Da haben sie dann ja ein 21-Punkte-Comeback im letzten Viertel der Bears zugelassen. Und ist natürlich durch die Green Bay Connection irgendwo der Favorit durch unseren GM. Ja, und was ich davon halte, ich hoffe halt, dass es nicht darum geht, dass er bei Green Bay war. Grundsätzlich kann ich mit einem DC was anfangen. Er hat auch den College-Hintergrund, das ist soweit alles okay. Ich finde aber nicht, dass seine Defense so herausragend war. Ich glaube, er braucht immer noch einen guten DC dann dabei, weil ich ihn alleine diese ganze Position übernehmen zu lassen, fände ich schwierig. Haben wir auch mit Mike McDaniel dann letztendlich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, auf Dauer gesehen. Wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass es gut wäre, wenn das Playcalling abgegeben hätte oder so. Und man muss dann auch ganz klar sagen, dass Weavers Zeit bei uns, wenn so ein Coach kommt, definitiv sind seine Tage bei uns gezählt. Weil Weaver wird sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, seine Defense zu leiten. So, das heißt, wir machen uns dann auf die Suche nach einem DC, einen guten OC brauchen wir so oder so. Der Staff muss komplett überholt werden. Ja, da hoffe ich halt eben nicht, dass es nur diese Green Bay Connection ist, die letztendlich dann dazu führt. Und das ist das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet.
Ja, gut, also da würde ich halt so den Benefit of the Doubt geben. Und zwar sagen, okay, das ist zwar eine direkte Connection, aber dadurch, dass andere Teams ihn auch angefragt haben und er ist kein Minority-Coach, dementsprechend finde ich das erstmal, wäre das wild, wenn das wirklich dann nachher den Ausschlag gibt, weil er der Buddy ist und dafür haben wir auch zu viele andere noch interviewt. Also das wären so meine Argumente dagegen, ohne das natürlich zu 100% irgendwo ausschlagen zu können. Ist halt die Frage, was macht, will er, wenn er selber die Defense callen möchte, will, wie auch immer, dann ist natürlich, ja, dann wird es halt schwierig, Anthony Weaver zu halten, sollte er das nicht tun. Ja, haben wir da immer noch eine Möglichkeit, da muss man sowieso mal gucken, was passiert mit Anthony Weaver, weil der auch DC-Interviews hat und da muss man dann weiterschauen. Aber sicherlich ein interessanter Aspekt, die Packers Defense war immer jetzt, also in den letzten Jahren jetzt keine abgrundtief schlechte Unit und gerade hat sie jetzt immer wieder weiter verbessert, seitdem er da ist. Gerade durch die Line ist da natürlich viel passiert und das lässt sich schon sehen. Ist halt aktuell der Favorit, wäre wahrscheinlich nicht mein Favorit in dem Circle. Und damit haben wir Jeff Hafley mehr oder weniger abgehakt, es sei denn, du möchtest noch unbedingt was zu Jeff sagen.
Ja, Jeff Hafley nicht, nein.
Wundervoll. Dann nehme ich mir den nächsten raus und ich sage, ich gehe jetzt mal sozusagen von hinten nach vorne. Einer, der wahrscheinlich am wenigsten Chancen hat, weil einfach, ja, sehr wenig Erfahrung und er war bis 2018 auch noch selber Spieler und da handelt es sich um Calvin Shepard. Der hat 2014 und 2015 bei den Dolphins gespielt, als Linebacker, wenn ich das richtig weiß. Genau, als Linebacker hat er bei den Dolphins gespielt, hat dort auch einige Spiele gestartet und 2021 ist er dann bei den Lions als Outside Linebackers Coach angefangen und ist jetzt Defensive Coordinator, weil ja der DC der Lions zu den Jets als Head Coach gegangen ist. Ja, Calvin Shepard, also ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt viele, viele Worte zu verlieren müssen sollten. Ich glaube, Calvin Shepard ist halt einfach ein sogenannter Rooney Rule Candidate. Also ich kann mir nicht, der checkt für mich nicht so viele Boxen, als dass ich sage, Ja, der macht es auf jeden Fall wett, dass Mike McDaniel gefeuert wurde. Ich möchte dem jungen Herren jetzt oder dem jungen Mann da nichts irgendwas unterstellen oder gar nicht irgendwie sagen, dass er kein guter Coach ist oder so. Ich glaube aber einfach, dass die Dolphins so mit dieser Art einfach bisher keine guten Erfahrungen gemacht haben und man definitiv jemanden sucht, der schon ein bisschen mehr gesehen hat. Einfach aufgrund der Erfahrung, die man mit unserem damaligen Head Coach gemacht hat. Und dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Michael, möchtest du da noch mehr, oder was ist deine Meinung?
Also, ich so ähnlich wie du. Aber ich habe, also Rooney Rule, für alle, die es nicht wissen, da geht es ja darum, dass man einen Coach mit Hintergrund hat. Die Frage ist, brauchst du überhaupt noch jemanden für die Rooney Rule, wenn du schon Robert Saleh hast?
Ja, weil, das hatte ich ja vorhin kurz erklärt, du musst zwei In-Person-Interviews durchführen. Und das Interview mit Robert Saleh war eben nicht in-person, das war halt digital.
Gut, das kann natürlich sein. Okay, ja, aber ich sehe das so ähnlich. Ich gebe ihm auch wenig Chancen.
Gut, dann on to the next one. Wer ist dein nächster, den du besprechen möchtest?
Dann gehen wir auch mal von demjenigen, der meiner Meinung nach auch wenig Chancen hat. Ich weiß gar nicht, inwieweit der jetzt noch tatsächlich im Rennen ist, aber ich meine, er ist es noch. Und zwar geht es um Anthony Campanile oder Campanile. Ich weiß nicht, wie er
ausgesprochen. Ich sage auch mal Campanile, den haben wir ja jetzt am Samstag, den 17. Januar, hatte der sein In-Person-Interview bei den Dolphins. Genau.
Ich weiß halt dementsprechend nicht, ob er noch im Rennen ist. Seines Zeichens DC der Jacksonville Jaguars. Immerhin seine DC second in Takeaways gewesen. Achter in Points Allowed. 303,6 Yards per Game in der Defense. Aber es war sein erstes Jahr als Defensive Coordinator in der NFL. Vorher war er Linebacker-Coach und Run-Game-Coordinator. Und jetzt, Ohren auf, bei den Green Bay Packers. Und natürlich der Linebackers-Coach 20 bis 23 bei uns. So. Er hat sowohl also eine Connection zu Miami als auch zu Green Bay, weswegen er eingeladen ist. Die Defense ist nicht schlecht, die er da auf die Beine gestellt hat. Aber ich bezweifle, dass das tatsächlich reicht, mit der geringen Erfahrung als wirklicher, als auch DC, wie gesagt, nur ein Jahr als hauptverantwortlicher Koordinator gearbeitet, um dass er da für den Headcoach-Posten wirklich qualifiziert ist.
Ja, also ich sehe es ähnlich, wie gesagt, da fehlt einfach so ein bisschen die Erfahrung. Er war bei den Dolphins, hat da unter Brian Flores, aber auch unter Mike McDaniel gecoacht. Dann bei den Packers eben, war dort auch Run-Game-Coordinator in der Defense und eben jetzt das Jahr bei den Jaguars, die auch Fünfter bei EPA per Play laut waren, also im positiven Sinne. Das war schon gut, er hat sonst halt viel im College gemacht, bei Rutgers, war auch bei Boston College und dann eben bei Michigan, bevor er zu den Dolphins gekommen ist. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle aus der Hard Knocks Serie, weil er da ist ja für die eine Rede, die er vor dem Team gehalten hat, ein bisschen bekannter geworden. Ist sicherlich ein valider Kandidat, der Erfahrung hat, aber auch da, ich glaube, ein bisschen zu wenig Erfahrung, beziehungsweise auch nur ein Jahr so als Koordinator, das ist einfach schwierig und da weiß ich jetzt, da bin ich so auch so, wäre nicht meine erste Wahl als Head Coach, aber ich denke, er bringt viel mit und er kennt Miami. Ich denke, das ist auch sehr positiv und ich würde ihn, also von der Sicht ist das schon fast einer der, also die anderen habe ich alle über Mike McDaniel, außer einen noch, über den können wir gleich als nächstes sprechen. Aber Campanile ist ungefähr die Kragenweite, wie Mike McDaniel zu halten. So würde ich das einschätzen. Und ich weiß, wahrscheinlich kommen gerade viele, die durch die Endgeräte quasi mir an die Gurgel wollen. Aber ja, so würde ich das erstmal einschätzen. Und ja, da muss man einfach mal sehen, auch wie sich dann Campanile in der Zusammenstellung seines Staffs gibt, weil er, du hast es gesagt, so seit 2020 ist er im Prinzip in der NFL drin. Vorher war er am College. Da weiß ich nicht, wo er seine Leute sitzen hat, die er wirklich holen will. Das ist auch so eine Frage, die Zusammenstellung des Staffs. Da muss man dann mal schauen, wie genau das funktioniert. Aber auch da muss man sagen, ich meine, bei Flores hat es nie hingehauen auf der offensiven Seite, beim McDaniel dann im Jahr 3 schon. Da muss man ihm auch dann gewisse Sachen eingestehen, sollte er zu den Dolphins kommen.
Dafür ist in einer gewissen Art und Weise dann auch ein GM da, ne? Der genau sowas ausgleichen kann.
Genau, und ich glaube, dass John Eric Sullivan einfach in den allgemein einfach sehr, sehr weit vernetzt ist, aufgrund dessen, dass sein Vater an so vielen Stellen einfach auch Wide-Receiver-Coach war und er als Kind so viele Connections dann und als Jugendlicher und dann auch als junger Erwachsener so viele Connections schon hat bilden können. Das ist auch was einer gesagt hat, dass John Eric Sullivan unheimlich gut auch darin ist, Relations, also Beziehungen am Laufen zu halten, immer wieder sich auch bei Leuten meldet und so. Das ist definitiv ein großer, großer Pluspunkt auch bei unserem General Manager. Und da muss er auch dann unterstützen.
So, ich möchte an der Stelle vielleicht auch schon mal sagen, also wir haben jetzt schon über drei Coaches gesprochen. Das sind alles drei Coaches, obwohl der eine Favorit ist, die ich eher bei mir in den hinteren Rankings habe. Ich habe tatsächlich, also Shepard ist tatsächlich für mich derjenige, den ich am wenigsten auch haben wollen würde, ich persönlich. Ich bin jetzt kein Entscheidungsträger, aber ich finde, das kann ich auch mal so deutlich sagen. Ich hätte Campanile, wie auch immer, also Campanile wäre ja italienisch. Ne? Ich hätte ihn vor Heffley.
Na okay, da würde ich definitiv nicht zustimmen. Also ich habe Heffley definitiv auch über Mike McDaniel aufgrund seiner Erfahrung und dementsprechend ich traue Heffley da einfach ein bisschen mehr zu und dementsprechend, ja, also das, ich denke aber, wie gesagt, es ist definitiv valide zu sagen, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann und ich gebe dir auch echt das, also Heffley würde ich im Mittelfeld, oberes Mittelfeld sehen, weil ich habe halt 3-4 Kandidaten, wo ich sage, die finde ich durchaus attraktiver und die kommen gleich auch alle noch. Aber genau, und dementsprechend, ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt von Campanile zu Patrick Graham. Den kennt man auch in Miami. Der war 2019 in Anführungsstrichen Defensive Coordinator unter Brian Flores. Aber ja, wir wissen alle, dass er eher nicht so Defensive Coordinator war. Also, dass eigentlich Brian Flores das gemacht hat. Der war vorher bei den Packers 2018 Linebackers Coach und Run Game Coordinator. Also da gibt es auch die Übereinstimmung mit unserem General Manager. Der war eine lange Zeit bei den Patriots. Da kommt die Verbindung zu Brian Flores her. Dann war er bei den Giants D-Line-Coach, dann eben bei den Packers und dann hat er die letzten Jahre erst bei den Giants als Assistant Head Coach und Defensive Coordinator verbracht und war jetzt bei den Raiders Defensive Coordinator seit 2022. Genau, auch für mich eher einen Rooney Rule Candidate, der aber durchaus jetzt viel gesehen hat bei den Raiders, dass er Josh McDaniels war Head Coach bei den Raiders, dann war es Antonio Pierce und dann Pete Carroll. Er hat sie quasi alle überlebt, was vielleicht für ihn spricht. Das kann man definitiv so festhalten. Die Raiders Defense war okay. Denke ich, dieses Jahr, das war jetzt kein Ausschlag nach unten oder nach oben, aber ja, also für mich jetzt auch, es würde mich wundern, wenn Patrick Graham Head Coach der Miami Dolphins werden würde, also das würde mich wundern, dann muss er wirklich stark überzeugen und dann lasse ich mich auch gerne überraschen, was da passiert, aber er kommt halt auch aus dem defensiven System, genau, und dementsprechend.
Sehe ich auch nicht so wirklich, tatsächlich. Ist bei mir auch eher unten auf der Liste, hat zwar ein bisschen Erfahrung, deswegen rangiert er bei mir vor Calvin Shepard, aber ich sehe ihn halt eben tatsächlich auch nicht als wirklichen Kandidaten, aus denselben Gründen, die du auch genannt hast.
Wunderbar, dann haben wir noch, ich glaube, 4 Kandidaten auf der Liste, dann Micho, fang du doch mit deinem Kandidaten an, wo du sagst, der ist noch nicht in deiner Top 3.
Der noch nicht in meiner Top 3 ist?
Ja, du sagtest ja, du hast drei, wo du sagst, die würdest du liebend gern sehen, oder? Okay,
dann wird's jetzt böse, weil es gibt einen Coaching-Kandidat, der bei vielen sehr weit vorne ist, den ich nicht haben möchte. Oder den ich nicht unter den Top 3 habe, sondern der bei mir auf 4 ist. Und zwar, wobei ich sage, zwischen 3 und 4, das ist ein Coinflip, Clint Kubiak, OC von den Seattle Seahawks.
Jeez.
Reagierst.
Interessant. Erklär uns warum. Oder ich sag mal so, er ist halt nicht Top 3, aber er ist halt zumindest auf Nummer 4. Das heißt, er ist jetzt kein schlechter Kandidat. Also es ist jetzt nicht der Bottom bei dir. Also es ist jetzt nicht so, dass der, ne, aber nur um das mal einzusortieren, dann hau doch mal raus. Was ist da Phase?
Ich glaube, dass er bei all seinen Stationen bisher, er war ja Passing Game Coordinator für die 49ers, er war Quarterback-Coach bei den Broncos, davor war er bei den Vikings. Ich glaube, dass er nicht der richtige Kandidat ist, um etwas aufzubauen. Ich glaube, dass er durchaus ein bestehendes Team gut übernehmen kann, dass er ein bestehendes Team auch besser machen kann. Das sieht man auch an so Leuten wie halt eben Sam Darnold, um den er jetzt auch tatsächlich auch gut drumherum coacht. Ja, aber ich sehe ihn da eher als jemanden, der offensiv ganz extrem mit dem vorhandenen Personal arbeitet und das vorhandene Personal dementsprechend gut einsetzt, aber nicht jemanden, der dem Team seine Philosophie aufdrückt und das Team langsam dementsprechend aufbaut. Hinzu kommt, er hat noch nie als Head Coach gearbeitet. Das ist bei fast allen so. Das könnte auch immer das Problem sein. Wir haben jetzt wieder das nächste, ja, Offensive-Minded-Genie nach Adam Gase, nach Mike McDaniel. Und ich sehe die Gefahr, dass wir immer von einem Extrem ins andere fallen. Die Gefahr sehe ich ganz besonders halt eben bei Clint Kubiak, dass es wieder ein Coach ist, der in eine ganz bestimmte Richtung geht. Und dann wird sich bei Miami wieder nichts ändern. Nicht, dass ich ihn für einen schlechten Coach halten werde. Ich weiß halt nicht, also als OC ist er gut. Ich weiß nicht, wie er als Headcoach sein wird. Aber ich glaube, dass er deswegen halt nicht der Richtige ist für Miami. Wobei man natürlich sagen muss, er ist der Sohn von Gary Kubiak, der lange Zeit Coach bei den Texans und den Broncos war und mit den Broncos auch den Super Bowl damals gewonnen hat. Ja, aber das ist der Grund, warum Clint Kubiak bei mir nur, in Anführungszeichen, auf der 4 ist.
Interessant. Ja, ich meine, der bekommt natürlich gerade immensen Hype aufgrund dessen, wie die Seahawks performen und was er aus JSN, oder jetzt gerade wie er JSN und mit Sam Darnold einfach so eine Offense auf den Platz stellt. Ich meine, das Herzstück des Seattle Seahawks ist immer noch die Defense. Das kann man nicht anders sagen. Aber das, was er mit der Offense macht, das ist schon auch extrem gut. Und er hat halt viel gesehen. Also du hast es schon gesagt, bei den Broncos gewesen, dann bei den Vikings, wo er unter Kevin Stefanski in der Offense gearbeitet hat. Da war Mike Zimmer dann Head Coach. Er hat dann später quasi seinen eigenen Vater beerbt dort. Und ja, hat dann halt diese interessante Phase mit Nathaniel Hackett bei den Broncos mitgemacht. Und dann einfach, ja, du hast es gesagt, 49ers, Saints und jetzt Seahawks. Für mich durchaus ein valider Kandidat.
Ich will das bei dir viel, viel höher.
Ja, also ich Top 3, also für mich sind die 4, die ich jetzt habe, ist das ein, ich will nicht sagen ein Brei, aber für mich, ich kann allen von diesen viel abgewinnen und ich glaube, dass all von diesen Coaches, ich glaube, dass die durchaus das Potenzial haben, langfristig etwas aufzubauen. Dementsprechend ist das für mich so, ich habe da vielleicht so eine Tendenz, ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht an 1 haben, eher so irgendwie 2, 3, aber ja, also für mich bringt er viel mit, er hat viel gesehen, was wichtig ist und ich glaube schon, dass er auch intern eine gewisse Philosophie verfolgt, wo man dann einfach mal schauen muss, wo die Reise am Ende wirklich hingeht. Also
für mich ist es irgendwie Mike McDaniel 2.0, habe ich das Problem. Ich glaube, Sam Darnold ist quasi dann so ein Tour-Äquivalent, natürlich mit anderen Skillset, alles gut. Aber die Frage ist halt, wie nachhaltig das lang ist. Und du siehst schon, er coacht ja jetzt schon in seiner ersten Saison um Sam Darnold jetzt später drumherum. So, das hat Mike McDaniel dann auch schon in seiner guten Saison, der 23er Saison mit Tour, dann zum Ende der Saison hin auch machen müssen. Und du weißt halt nicht, wie es in der nächsten Saison läuft, wo du zwar sagst, ja, er macht das Team, das da ist besser, aber schafft er den entscheidenden Schritt als OC alleine schon? Und da habe ich so ein kleines bisschen noch die Fragezeichen. Das heißt nicht, dass das nicht funktionieren kann, um Gottes Willen. Ne?
Ja, aber es sind ja faire Punkte. Es sind ja faire Punkte. Ich denke, ja, also er ist halt der einzige offensive-minded Headcoach, den wir quasi so in der Riege jetzt noch haben. Die anderen drei sind alles Defensive Coordinator. Das kann man auch mal sagen. Ich glaube, das gibt ihm eventuell noch mal so ein bisschen den die Nasenspitze, wenn es am Ende knapp wird. Und ich glaube, dass er durchaus in der Lage ist, ein gesundes Team aufzubauen und da klare Sachen zu setzen. Und was Positives ist, er hat sehr viel gesehen. Das heißt, er war mit sehr vielen Leuten in Kontakt. Ich gehe davon aus, dass er auch durchaus einen diversen Coaching-Staff aufbauen kann. Muss ich erstmal von ausgehen. Da muss man aber immer auch vorsichtig sein, weil gerade wenn ich jetzt an die 49ers denke, ich meine, Robert Saleh wird vermutlich irgendwo Head Coach werden. Der wird natürlich dann einiges bei den 49ers dann den einen oder anderen mitnehmen. Wahrscheinlich mindestens also, ein oder zwei.
Muss man auch ganz klar sagen, wir hätten ja, glaube ich, alle irgendwo auch Harbo und Stefanski, die ja jetzt nicht mehr dabei sind, die hätten wir ja auch noch mit in der Verlosung gehabt. Ich hätte also nie gedacht, dass meine Top 3 alles Defensive-Minded Coaches sind vorher. Weil ich eher so ein Fan von CEO-Coaches bin. Aber tatsächlich, die waren ja halt, sind halt vom Markt, ne?
Ja, ich meine, gut, das mit Harbaugh war dann relativ schnell, aber wie gesagt, ich bin da froh, dass die Dolphins ihrem Prozess treu geblieben sind. Ja, das halte ich erstmal für positiv und den besten Kandidaten gewählt haben und nicht das, was vielleicht jetzt kurzfristig das Beste sein könnte. Das ist erstmal sehr, 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 sehr positiv. Und da muss man halt sehen und klar, also Stefanski, ich meine, ist auch offensive-minded und der hat aber auch die Verbindung zu eben Matt Ryan, der jetzt President of Football ist bei den Atlanta Falcons und da ist eben die Verbindung, so das war einfach auch gegeben irgendwo, nachdem das mit Matt Ryan durch war und die müssen sich jetzt um General Manager kümmern, da darf man auch gespannt sein. Aber klar, also die werden auch sehr weit oben auf der Liste gewesen. Und dann, ja, also, ja, dann würde ich sagen, haben wir das soweit abgehakt. Jetzt ist die Frage, also ich habe gerade schon über Robert Saleh gesprochen, dann lass uns jetzt, Robert Saleh ist für, ich glaube, an dem scheiden sich die Geister. Ich glaube, der ist bei nicht wenigen Leuten, die in Anführungsstrichen, oder in Klammern nicht Anführungsstrichen, die klare Nummer 1, eben weil er sehr viele Boxen einfach checkt. Er hat sehr viel gesehen. Er hat Erfahrung als Head Coach bei den New York Jets. Also schwieriger wird es wohl nicht. Er war Offensive Consultant bei den Packers 2024 noch. Also da ist auch eine Connection zu John Eric Sullivan und ist im Prinzip dieses Jahr Defensive Coordinator bei den 49ers gewesen. Und ja, was er da auch wieder auf die Beine gestellt hat mit den ganzen Verletzungen, die 49ers hatten, das ist ganz, ganz großes Tennis gewesen. Und man muss ja auch sagen, nachdem er weg war bei den Jets, da ist die Defense komplett auseinandergefallen. Ja, also das zeichnet ihn. Also er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Defensive Background und kann definitiv eine Defense aufbauen. Jetzt bin ich gespannt und eine Frage würde ich dir stellen. Und zwar, die Jets hatten ja damals Mike LaFleur, den Bruder von Matt LaFleur, als Offensive Coordinator. Glaubst du, dass das Problem wirklich der Offensive Coordinator war oder war das Problem nicht eher Zach Wilson?
Das Problem war Zach Wilson. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, glaube ich. Ich meine, wir wissen, Zach Wilson ist ja auch schon in Miami eine Legende.
Ja. Ne?
So toll wie er spielt, nein, Zach Wilson ist dann auch von Robert Saleh demontiert worden, aber das ist das, also Robert Saleh ist meine Nummer 3. Tatsächlich. Okay. Ich weiß nicht, wo du ihn hattest, deswegen meinte ich vorhin, machen wir doch mit deiner Nummer 3 weiter. Meine Nummer 3 ist Robert Saleh. Als DC absolut herausragend. Als Head Coach weiß ich tatsächlich nicht. Er hat sich bei den Jets nicht mit Ruhm bekleckert. Auch nicht, wie er die ganze Causa Zach Wilson und so gemanagt hat. Er hat natürlich eine Menge gesehen. Er kann sich die entsprechenden Codes drumherum holen. Aber er hat durchaus auch Fehler gemacht. Konnte sich auch gegen Aaron Rodgers damals nicht durchsetzen. Also hat er auch, wollte ihn eigentlich nicht, hat sich gegen den GM nicht durchsetzen können, hat damit auch nicht wirklich was anfangen können. Und das sind alles so Dinge, die Jets galten ja eine ganze Zeit lang als neues, aufstrebendes Team. Und immer wieder diejenigen, die es jetzt schaffen, die es jetzt schaffen. Und trotzdem ist das Team ganz, ganz unten gelandet in der AFC East quasi. Ja, ich glaube, die Patriots, aber die Patriots waren zu dem Zeitpunkt keine Konkurrenz. Und das muss ich auch einem Headcoach anrechnen. Und das ist im Prinzip dasselbe oder was Ähnliches, an dem Mike McDaniel gescheitert ist, noch ein bisschen anders, weil bei Robert Saleh war es gar nicht mehr so sehr das In-Game-Management, sondern das Ganze drumherum. Und das erinnert dann sehr stark auch an irgendwo Brian Flores, der ja auch das Drumherum bei uns nicht hinbekommen hat. Und das ist das, was ich als Fragezeichen bei ihm habe. Ansonsten fachlich mit Sicherheit ein herausragender Mann. Also, immer gut, das sind sie alle. Die haben alle mehr Football-Verstand im Kleinfinger als die komplette deutsche Football-Community wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich hier alle beleidigt. Tut mir leid. aber es ist ja so.
Ja, natürlich.
Also, die haben alle, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber er ist schon herausragend, was die defensive Seite des Balls angeht. Und wir haben irgendwann mal gesagt, wäre es nicht toll, also ich glaube, wenn man Robert Saleh war, würde man zum Beispiel bei den Cleveland Browns als Head Coach anfangen und Mike McDaniel als Offensive Coordinator dazu holen oder so.
Ja.
Wäre natürlich ein Match made in heaven.
Oder, oder bei den Titans. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und das wäre richtig.
Uns halt nicht offen.
Das wäre richtig genial. Aber man muss auch sagen, die Jets haben ja zumindest was versucht. Das, im letzten Jahr von Robert Saleh, das war das Jahr, wo man getradet hat für Aaron Rodgers. Und das hat ja, also das ist ja nicht so gut gealtert, weil Aaron Rodgers nach 4 Snaps halt mit dem Achillessehnenriss einfach ausgefallen ist. Das war super ungünstig, aber ich glaube, er hat damit einiges gelernt und dementsprechend, ja, also klar, er hat die Jets auch weiterentwickelt, ja, also sind 21 und 22 waren sie Vierter, 2023 waren sie Dritter in der AFC East. Ja, also das ist schon eine Entwicklung. Na, aber jetzt mal fernab vom Sarkasmus oder von der Ironie, er ist ein sehr, sehr guter Defensive Coordinator und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der Sache, die er bei den Jets gelernt hat, dass er jetzt einfach deutlich, deutlich besser ist. Also auch als Manager, als Head Coach und dementsprechend wäre das definitiv ein Go für mich und da würde ich mich definitiv drüber freuen, wenn wir Robert Saleh als Head Coach in Miami begrüßen dürften.
Ist er deine Eins?
Hä?
Ist er deine Eins?
Eigentlich schon, also weil, ja, also schon, weil die anderen beiden, also der eine wäre es natürlich eigentlich, müsstest du der eine andere sein.
Aber, ja gut. Ich glaube, ich weiß, über wen du redest.
Ja, ich weiß halt nicht. Also ich glaube, er ist einfach ein sehr, sehr guter Kandidat und ich glaube auch, dass er einfach viel gelernt hat. Und er ist auch bei ganz vielen Medien ist er da einfach auch weit oben. The Ringer hat ihn, glaube ich, irgendwie an. Also The Ringer ist das Football-Magazin, das ist so eine Website einfach, die einfach auch coole Artikel raushauen, also das nur dazu mal. Und ja, ich finde, ich denke, dass die, also nicht ich denke, was rede ich denn hier? Die haben ihn auf jeden Fall als Nummer 3 bei den Head Coaching Candidates. Und das ist, da ist Mike Tomlin und John Harbaugh sind 1 und 2. Und dann kommt tatsächlich Kevin Stefanski. Also im Prinzip außerhalb dieser Etablierten, ja, die jetzt schon unterschrieben haben oder halt kein Coach sein werden, ist er im Prinzip die Eins. Und das ist er bei nicht wenigen tatsächlich. Und da baue ich so ein bisschen auch drauf. Ich glaube einfach, dass er viel lernen konnte, weil ich glaube, die Jets sind eines der Franchises, wo man sehr, sehr viel lernen kann. Die haben auch einen absoluten Owner, der absolut einfach kein Besitzer eines Football-Teams sein sollte oder überhaupt eines Sportteams. Ja, der mischt sich ja immer ein. Ich glaube, da haben wir durchaus Glück in dem Sinne, dass unser Owner relativ offen mit Geld umgeht, was solche Sachen angeht und einfach auch was Facilities angeht. Weil das, was die Dolphins in den letzten Jahren mit im Aufbau der Facilities gemacht haben, das ist schon extrem, extrem gut. Aber schauen wir mal, ich halte Robert Saleh definitiv für, also wäre meine Nummer eins, muss ich tatsächlich ehrlich gestehen.
Okay, ja dann, wie gesagt, meine drei.
Wundervoll, so.
Ich bin mal gespannt, wen wir, ich vermute fast, dass wir beide auf der zwei dieselben, ja, nee, ich vermute fast, dass meine zwei deine drei ist. Aber gehen wir mal weiter. Was über wen möchtest du reden?
Okay, dann lass uns jetzt über den Defensive Coordinator sprechen von den Los Angeles Chargers. Jesse Minter hat, ich glaube, hat er von allen Teams, die einen Headcoach gesucht haben, Interviewanfragen gehabt? Ich glaube schon. Oder von 7 zumindest. Also extrem gefragter Mann. Kommt aus dem, erstmal beim, ist auch im College angefangen, einfach bei Notre Dame, Cincinnati, ja. Georgia State. Also das war so dann 4 Jahre Defensive Coordinator bei Georgia State und ist dann bei den Ravens gewesen. Also hat quasi auch so ein bisschen mit Anthony Weaver zu tun gehabt zum Beispiel. Ist dort bis 2020 zum Defensive Backs Coach gekommen. War dann bei Vanderbilt am College Defensive Coordinator. Dann unter Jim Harbaugh bei Michigan. Deswegen ist er auch mitgekommen. Die Michigan Defense, damals insane. Also das war wirklich richtig, richtig stark. Und ist jetzt eben bei den Chargers das zweite Jahr Defensive Coordinator. Er war einer der Gründe, warum Michigan die National Championship 2023 gewonnen hat. Das kann man definitiv so sagen. Ja, also er bringt einen breiten Background mit, hat halt eine klare Verbindung zu Jim Harbaugh, aber auch zu seinem Bruder, zu John Harbaugh, weil er eben bei den Ravens war. Also sehr viele Ties zu der Harbaugh Family. Wir wissen alle, die Harbaugh Family hat Big Ties auch zu unserem Owner, weil Ross im Prinzip ja ein Alumni, also der ist selber zu Michigan, der University of Michigan gegangen und hat sehr viel Geld dort investiert. Ich glaube, ich habe es schon 10-mal in diesem Podcast gesagt, dass dort auch das Wirtschaftsgebäude nach ihm benannt ist oder die Wirtschaftsbibliothek, ich weiß es gerade nicht genau. Und dementsprechend gibt es dort zu unserem Owner zumindest auch schon gewisse Ties. Also man hat wahrscheinlich mehr Informationen über Jesse Minter. Und ja, das dazu, ich glaube, dass er viel gelernt hat von Jim und John. Ich glaube, dass er langfristig definitiv auch dieser CEO Head Coach sein wird, weil einfach er das mit der Muttermilch fast aufgesogen hat mit Jim und John. Dementsprechend ist das, denke ich, ein Kandidat, der bei dir wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob du auch in die Richtung denkst, aber da glaube ich schon, dass er definitiv ein Football-Team auch aufbauen kann. Er hat es im College gemacht mit seiner Defense. Er hat es da, wo er jetzt bei den Chargers war. Die Chargers Defense ist auch einfach gut. Ja, das kann man definitiv nicht anderes sagen. Und für mich, ja, von dem, wo er herkommt, mit dem Hintergrund, er war jetzt in LA, das heißt, Big City hat er auch gesehen. Er war nicht nur in Baltimore, was jetzt nicht so die Big City ist. Er kennt Crazy LA Life, also da sollte ihn Miami nicht mehr allzu sehr schocken, bin ich ehrlich. Er checkt eigentlich fast jede Box und dementsprechend für mich einer der Top-Kandidaten, die es in diesem Hiring-Circle gibt.
Ja, für mich die klare Nummer 1 mit weitem Abstand.
Vollkommen fair. Was macht er für
mich? Also nach allem, was noch übrig geblieben ist, ist Jesse Minter meine 1. Er erfüllt am ehesten das Pattern eines CEO-Coaches. Er hat eine Tonne an Erfahrung. Er hat die defensive Seite des Balles wirklich in- und auswendig gelernt. Man muss auch überlegen, dass die Ravens zu dem Zeitpunkt, wo er da war, dann quasi mit die beste Defense gestellt haben über Jahre. Er hat das wirklich von der Pike auf gelernt, hat sich im College hochgehend immer herausragende Leistung geliefert. Um die Defense bräuchte man sich dann keine Sorgen mehr machen. Das definitiv nicht. Was die grundsätzliche Struktur angeht. Er hat auch bewiesen, dass er verschiedene Defenses auf die Beine stellen kann und nicht immer auf absolute High-End-Topstars angewiesen ist. So, und eben dieser CEO-Aspekt, aufgrund seiner Erfahrung, den sehe ich halt eben auch. Seit 20 Jahren im Coaching-Business. Ja, den Rest hast du gesagt, ich würde mich jetzt nur wiederholen. Also wie gesagt, klare Nummer 1 für mich, Jesse Minter mit weitem Abstand. Das würde ich sehr feiern.
Okay, eine Frage, also du hast es auch schon angesprochen, ich denke, die Antwort ist, also was unterscheidet ihn denn, wenn ich jetzt mit Brian Flores vergleichen würde? Klar, wir haben gesehen, ne, er hat so einen unterschiedlichen Background, weil er halt andere Headcoaches gesehen hat und wie diese agieren. Was würdest du sagen, unterscheidet ihn sonst vielleicht noch von Brian Flores?
Also klar, dann natürlich zum einen habe ich das Gefühl, dass Brian Flores vor allen Dingen sein System fährt. Das tun sehr viele. Bei Jesse Minter habe ich das Gefühl, er kann sein System sehr gut an das vorhandene Personal anpassen. Das ist schon mal Punkt 1. Das unterscheidet ihn aber von vielen. Und was Brian Flores angeht, also ich halte ihn jetzt nicht für diesen Typ Knurrer. Ich glaube, er kann auch mit Spielern ganz gut umgehen. Und auch mit jungen Spielern ganz gut umgehen. Das ist bei Brian Flores, glaube ich, ein bisschen was anderes. Brian Flores sagt, tu das, was ich sage und gut ist. Jesse Minter wird es wahrscheinlich auch so sagen, tu das, was ich sage. Aber sag mir auch mal, was du willst. Ich glaube, dass Jesse Minter da einen etwas anderen Ansatz könnte als Brian Flores, den auch einbringen kann. Also quasi so genau die Mitte, die wir brauchen, zwischen einem Mike McDaniel und einem Brian Flores.
Ja, finde ich trifft tatsächlich auf einige zu, die wir jetzt, über die wir gesprochen haben. Das dachte ich mir nämlich schon fast, dass du das auch sagen wirst. Und das finde ich tatsächlich ist auch wichtig zu sagen. Wenn wir von Brian Flores zu Mike McDaniel. Ich mag Mike McDaniel, ich liebe auch, wie er mit Leuten umgeht, aber es war im Prinzip ein anderes. Das kann super funktionieren. Es hat ja auch bei uns teilweise funktioniert. Aber die Dolphins, denke ich, tendieren jetzt irgendwas dazwischen und nicht in eine von diesen extremeren Richtungen.
Erst ja. Eine 2?
Was?
Oder eine 3?
Also, wie gesagt, also Robert Saleh ist halt meine 1 und danach ist das halt so ein Dreiergespann. Wo ich keine Hard Feelings habe. Also ich kann also
wieder Kubiak, Minter und den letzten Coach noch auf der Liste, die sind für dich alle so ungefähr auf einem Level.
Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, oh mein Gott, sondern ich lehre dich alle unheimlich gerne als Head Coach. Ich glaube, dass die alle was können, aber wir müssen gleich auch nachdem wir über den letzten Kandidaten gesprochen haben, auch noch über eine andere Sache, und zwar über die Timeline sprechen, weil die könnte für ein Kandidat ein bisschen schwierig werden. Aber darüber
trotzdem will ich mit dir definitiv das noch ranken. Du musst dich entscheiden, so lasse ich dich hier nicht rausgehen. Also, dann reden wir über den letzten Kandidaten.
Ja, ich denke, das ist für ganz, ganz viele vielleicht nicht, also für ganz viele, ich weiß nicht, ob es die 1 ist, aber da hängt so viel dran. Und zwar ist der junge Mann am 5. Februar 1986 in Miami, Florida geboren. Er ist in St. Thomas Aquinas in Fort Lauderdale zur Schule gegangen. Er war Linebacker bei den Miami Redhawks. Da war er Teammate mit Sean McVay. Er ist in Miami, Ohio zum College gegangen. Ja, wir sprechen natürlich über über niemand anderen als den Grandson, also den Enkel von Don Shula, und das ist Chris Shula. Hat, ich habe es gesagt, Miami, Ohio, dort ist er zum College gegangen, hat dann bei Ball State als Assistant Linebacker Coach seine erste College-Erfahrung oder seine erste Erfahrung als Coach gesammelt und dann über die San Diego Chargers ist er 2015-16 in die NFL gekommen. Und seit 2017 ist er bei den LA Rams. Und dort ist er quasi vom Assistant Linebacker Coach zum Outside Linebacker Coach, zum Linebackers Coach, Pass Game Coordinator und Defensive Backs Coach, Pass Rush Coordinator, Linebackers Coach und seit 2024 ist er dann Defensive Coordinator. Also er hat seit 2017 fast jedes Jahr dann einen anderen Posten gehabt. hat viel gesehen und hat im Prinzip, ist mit den Rams auch Super Bowl Champion geworden, hat aus dem Nichts eine Tugend gemacht, also mit ganz wenig Talent in Anführungsstrichen, also mit jungem Talent aus den hinteren Runden hat er eine Defense geformt, die eine der besten Defenses der Liga ist. Und ja, das ist einfach richtig ein gutes Resümee. Man muss sagen, natürlich, Sean McVay, er hat im Prinzip zwar unter Mike McCoy bei den Chargers gedient und dann unter Sean McVay aber bei den Rams. Er kennt quasi in Anführungsstrichen nur das Sean McVay-Scheme, hat aber mit Mike McCoy so ein bisschen was anderes gesehen. Aber das ist natürlich auch so ein kleines Thema. Ich habe es angesprochen bei Brian Flores. Ich glaube, dass Chris Schuler definitiv weiter ist als Brian Flores, was mit Leuten umgehen und dieses System, einfach weil Sean McVay ein ganz anderer Typ als Bill Belichick ist. Und wir sehen es bei Belichick einfach auch am College. Das ist ein Relikt. Und ja, er hat gezeigt, was er kann. Und als Defensive Coordinator. Und ja, ich glaube, allein der Name ist bei vielen dann, oh mein Gott. Und ich glaube, alle rasten aus.
Wie heißt der Mann nochmal?
Was?
Wie heißt der Mann nochmal?
Chris Schuler?
Nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Ja. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, viele rasten aus. Es ist natürlich die Frage, wie groß wiegt das Paket? Und die Frage, die man sich stellen muss, also das, man muss das, ich hab das auch schon vom Ende gedacht. Was, also kannst du mit gutem Gewissen den Enkel von Don Shula als Head Coach feuern, wenn es in die Binsen geht? Wie sieht das aus? Aber darüber wollen wir jetzt erstmal noch nicht sprechen. Micho, was sagst du zu Chris Schuler?
Ja, er ist meine zwei. Fangen wir erstmal an. Er hat zwei Saisons als DC. Er hat zwar immer wirklich gute Defenses auf die Beine gestellt, aber es sind gerade mal zwei Saisons. Er ist jung. Er hat nicht die wahnsinnige Coaching-Erfahrung. Aber dieser verdammte Name, das ist ein tierischer Rucksack, das hast du schon gesagt. Aber ich sag ganz klar, mit diesem Namen hat er Football mit der Muttermilch aufgesogen, also wirklich von Geburt an. Er hat wahrscheinlich keinen besseren Ratgeber gehabt in jungen Jahren als sein Großvater. Er hat wahrscheinlich alle Geschichten gehört und er hat von klein auf alles mitbekommen. Alles. Und wie verdammt großartig wäre das, wenn der Enkel von Don Shula in Miami Erfolg hätte. Und ich will das so sehr, da bin ich Football-Romantiker durch und durch. Rein von den Fähigkeiten her dürfte er bei mir nicht unter den Top 3 sein. Aber, und obwohl der Name so ein Rucksack ist, allein schon für den Namen würde ich es probieren wollen. Da kriege ich feuchte Augen, wenn ich das höre. Und mal ganz abgesehen davon, dass er wirklich einen guten Job macht, kannst du es dir eigentlich erlauben, in Miami einen Chris Schuler nicht zu nehmen, wenn er zu haben wäre?
Ja,
eigentlich
das schon.
Eigentlich darfst du gar nicht anders vorgehen. Ich weiß, wir können jetzt lang und breit über verschiedene Vor- und Nachteile reden. Und ich habe Jesse Minter tatsächlich vor Chris Schuler. Chris Schuler ist bei mir aber die Nummer zwei, aber in der Hauptsache auch wegen dem Namen. Ganz klar. Das ist mehr so eine Herzensentscheidung als eine Kopfentscheidung.
Ja, das verstehe ich. Und ich glaube, dass bei vielen Dolphins, ich glaube, dass bei allen Dolphins-Fans so, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dass es vollkommen in Ordnung ist, ihn nicht zu nehmen, weil es gibt im Prinzip die Sachen. Ich glaube, dass er durchaus eine erfolgreiche Headcoach-Karriere haben kann. Ich meine, jetzt überlege ich mal, wenn er auch, ich kann mir vorstellen, dass er zu den Steelers geht. Das würde auch komplett passen irgendwo, ne? Und wahrscheinlich hat er da dann auch riesen Erfolg. Es würde die Dolphins auch haunten, also es würde die Dolphins auch verfolgen, wenn Chris Schuler Erfolg hat und die Dolphins in den nächsten 10 Jahren keinen Erfolg. Ja, will ich nicht dran denken, weil dann bräuchten wir diesen Podcast nicht mehr machen, wenn ich denke, es würde nicht aufwärts gehen. Aber ja, also für alle Romantiker, und das sind ja, meistens sind ja Sportfans irgendwo doch auch Romantiker in ihrem Sport, ne? Weil, ich meine, wenn wir uns beim Fußball oder so, ne, wenn ich jetzt über Dortmund rede und dann über DD oder Koller damals noch und so weiter und so fort, das ist halt, ich rede da natürlich auch schon fast wie so, Opa redet über den Krieg, ne? So solche Sachen hast du ja einfach, ne? Das ist genau das Gleiche. Ich meine, ich habe die Zeiten von Dan Marino nicht aktiv miterlebt bei den Dolphins, aber da reden Leute ja auch drüber, ne? Wenn man jetzt wahrscheinlich Leute in ihren, ja, ich meine, viele haben Don Shula noch mitbekommen, weil er ist ja durchaus lange Head Coach gewesen, auch mit Dan Marino, aber das ist halt so die Generation vor mir gewesen und ich meine, klar, also ich würde es lieben, ich glaube, er bringt viel mit, ich weiß halt nicht, ob Miami, ob es wirklich die richtige Station für ihn auch ist, das muss man sehen, ich traue ihm das zu, ich glaube auch, dass das richtig geil wäre, aber ja, also es ist ein Traum, und da muss man sehen, ob der Traum wirklich ein Traum ist oder ob es nicht zum Albtraum wird. Ist für mich aber auch aufgrund, ich glaube, er bringt auch die Fähigkeiten mit. Also deswegen, so andernfalls könnte ich ihn nicht so high ranken. Deswegen habe ich ihn da oben mit. Ja, also ich stelle ihn schon auf eine Stufe mit den eben genannten, also mit Jesse Minter, mit eben Clint Kubiak. Ich glaube durchaus, dass das in diesem Bereich fällt. Und da muss man einfach schauen, wo die Reise hingeht. Aber auch da wäre ich vollkommen angetan, natürlich, wenn die Dolphins Chris Schuler unter Vertrag nehmen würden. Genau. Gibt es noch etwas, was wir zu Chris Schuler sagen sollen müssten?
Nö, ich glaube nicht.
Genau. So, dann habe ich gerade schon geteased, dass die Timeline wichtig ist.
Ja, ich will aber zuerst dein Ranking wissen. Also ich mache es dir auch leicht. Ich sage mein Ranking jetzt erstmal.
Ja, aber ich kenne dein Ranking ja schon. Das ist doch...
Ja, was ist denn dein Ranking dann?
Ich habe kein Ranking.
Was glaubst du denn, wer es wird?
Was ich...
Ich glaube, es wird Lefevre oder Clint Kubiak.
Ich glaube eher, dass es... Also Jeff Heflin ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Und wenn ich zwei und drei oder wenn ich bis zu drei engere Kandidaten, dann werden es Robert Saleh und dann wüsste ich es nicht. Also da müsste ich schon entweder Chris Schuler oder Jesse Minter, weil, und da kommen wir zu der Timeline, jetzt sind alle Coaches auf dieser Liste sind verfügbar. Alle. Bis auf Clint Kubiak. Chris Schuler ja auch noch nicht, entschuldigt, was rede ich. Das kann gegen die beiden sprechen. Sollte Chris Schuler und sollten die Rams weiterkommen in ihrem Playoff-Spiel gegen die Bears, dann sind sowohl Kubiak als auch Schuler spielen dann im Conference-Championship-Game gegeneinander. Das heißt, in einer Woche ist dann einer der beiden, kann man den zu einem Interview nach Miami einladen. Den anderen, da muss man noch mal zwei Wochen warten, weil dann ist der Super Bowl und danach. Das heißt, das sind noch mal 3,5 Wochen, die jetzt vergehen würden. Es sind 2 Vacancies sind vergeben. Das sind die Falcons und das sind die Giants. Wir haben aber jetzt noch offen. Wir haben die Browns offen. Wir haben die Ravens und die Steelers offen. Wir haben uns logischerweise noch offen. Dann haben wir, wen haben wir denn noch offen? Da habe ich mich jetzt selber überlistet, indem ich auf meine eigene Frage nicht so hundertprozentig vorbereitet war. Aber ja, ihr wisst da draußen, was noch offen ist. Dementsprechend ist da, muss man halt mal gucken, wie lange kann man wirklich warten? Weil, also es gibt jetzt schon klare Kandidaten oder klare Favoriten. Das heißt, wenn die Dolphins jetzt in den nächsten 2-3 Tagen ihre In-Person-Interviews mit 2 Minority-Coaches gemacht haben, dann muss man schauen, mit wem prügelt man in welchem Kandidaten. Wir haben nämlich noch die Arizona Cardinals und die Las Vegas Raiders und die Titans. Also da muss man halt gucken, wer ist auf welchen Kandidaten heiß und wenn ich am Ende Clint Kubiak habe oder halt Chris Schuler, wenn ich jetzt in dieser Woche keinen Head Coach unter Vertrag nehme, es aber noch viel, viel mehr Kandidaten und Kandidaten gibt für diesen Posten an Teams, dann wird es langsam, also dann wird es dünn. Weil wenn, ich sag mal so, es gibt noch drei Teams, dann haben wir noch Schuler, Kubiak und das dritte Team geht leer aus, wenn du dieses dritte Team bist. Dann toi, toi, toi. Also da würde ich sagen, das ist schlechter Prozess, weil dann hat man seine Hausaufgaben nicht in dem Maße gemacht, dass man sicher sein könnte, dass man diesen Head Coach bekommt. Und dementsprechend ist das eine Gefahr. Also da haben Chris Schuler und Clint Kubiak gerade, also Chris Schuler muss man abwarten, auf jeden Fall Clint Kubiak da ein bisschen, ist nur ein kleines Fragezeichen einfach, weil will Clint Kubiak zu den Dolphins. Weil wir haben jetzt noch in Baltimore, ich weiß nicht, ob Pittsburgh wirklich attraktiver ist, muss ich ehrlich gestehen, weil von dem, was man so gehört hat, ist da halt, was die Facilities und so angeht, man teilt sich die mit der University of Pitt. Weiß ich nicht. Also ich denke, der attraktivste Spot sind eindeutig die Baltimore Ravens. Und da muss man halt schauen, wo, wie, was und was einem auch als Head Coach einfach liegt. Ja, aber ich denke, die Dolphins sind sicherlich nicht der Top-Landing-Spot für einige Coaches. Vermutlich. Als General Manager waren die Dolphins wahrscheinlich über die Falcons der Landing-Spot. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil man jetzt hier wirklich aufräumen kann und seine eigene Identität etablieren kann. Jetzt muss man halt schauen, wie geht's weiter. Aber ja, dass die Dolphins können erst einheiren, wie gesagt, wenn sie die Minority-Coach-Interviews gehabt haben. Da werdet ihr in den nächsten Tagen mehr erfahren. Und dementsprechend ist das so ein bisschen die Situation bei den Miami Dolphins. Ich denke, es gibt sehr gute Kandidaten für den Posten. Man muss halt schauen, was passt am besten mit der neuen Identity auch von unserem General Manager. Aber da bin ich sehr positiv, was das Hire angeht. Und dementsprechend gebe ich unserem General Manager aktuell auch den Benefit of the Doubt, dass er sich dort auch durchsetzen kann. Vielleicht auch noch dort in die Head-Coaching-Suche sind auch wieder die ganzen Advisor eingebunden. Also Dan Marino, aber auch hier der bei den Cowboys gespielt hat, der jetzt auch bei der General Manager-Suche bei den Interviews dabei war. Jetzt fehlt mir der Name, der ist auch, aber für die Headcoaching-Suche hat man ihn auch noch als Advisor sozusagen mit dabei. Das für euch vielleicht noch so als Zeitinfo, falls euch das interessiert hat. Genau, das dazu. Was glaubt ihr denn, also bevor wir hier die Folge zumachen, was glaubt ihr denn, wer wird der nächste Headcoach oder wen hättet ihr am liebsten als Headcoach? Schreibt es uns bei Insta, schreibt es uns auf Spotify, überall, wo ihr wollt. Genau, Micho, was glaubst du denn? Wann werden die Dolphins einen neuen Headcoach präsentieren?
Ich denke, es wird noch 2 Wochen dauern. Aber die Zeit soll man sich in meinen Augen auch nehmen. Ich glaube, dass man da schon relativ weit ist. Ich denke in 2 Wochen. Und ich hoffe dann, dass es halt eine Entscheidung ist aufgrund der Qualitäten.
Ja, also da eventuell kann man auch, ich weiß jetzt nicht, bin gespannt, also über Robert Saleh wissen wir wahrscheinlich morgen schon mehr, weil der würde dann auch eingeflogen werden zum In-Person-Interview. Ansonsten würden natürlich gerade Graham und Calvin Shepard gegen Saleh sprechen, weil sonst bräuchte man nur einen der beiden für ein Minority-Interview. Aber nichtsdestotrotz, viele Meinungen einholen oder viele Leute interviewen, ist für mich nichts Schlechtes. Jeder, der das behauptet, dem würde ich mal fragen, warum. Weil das zeigt eigentlich nur, dass man wirklich sich mit vielen Sachen beschäftigt und lieber einem zu viel gefragt als einem zu wenig. Das würde ich noch dazu sagen. Genau. Und dann weiß ich nicht, Micho, hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest?
Also, wir hatten ja vorher schon mal überlegt, sorry dafür, ich glaube, meine Audioqualität ist in letzter Zeit schlechter geworden. Ich muss mich, glaube ich, um ein neues Setup kümmern. Das ist das eine. Und das zweite, was ich sagen wollte, entschuldigt, dass ihr so lange habt warten müssen. Tatsächlich gibt es im Januar immer viele terminliche Probleme bei uns. Das ist auch dadurch nicht besser, dass Thilo und ich denselben Job haben. Das macht es nicht einfacher. Und ja, wir werden jetzt in den nächsten Wochen, bis unsere Draft-Coverage anfängt, glaube ich, eher unregelmäßiger auf Sendung gehen. Wir werden natürlich versuchen, so oft wie möglich und gerade dann, wenn was Neues gibt. Aber wir können, glaube ich, nichts versprechen, Rico, oder?
Ja, das müssen wir jetzt mal sehen. Also gerade was im Prinzip so den Jahresrückblick mit Defense und Offense angeht. Ich tendiere tatsächlich dazu. Und da draußen, lasst es uns gerne wissen, wollt ihr jetzt in den kommenden zwei Wochen jeweils einmal Defense, einmal Offense schon durchgesprochen haben? Oder würde es euch vielleicht eher interessieren, wenn wir einen neuen Headcoach haben und man da vielleicht ein bisschen mehr Gefühl für bekommt, dass man im Rahmen dessen sagt, okay, Offense, Defense, dass man sich da vielleicht schon mal ein bisschen den Kader auch anschaut und sagt, das geht in die richtige Richtung oder dass die Spieler werden vielleicht nicht nur aufgrund von Cap-Situationen, aber aufgrund dessen oder dessen nicht mehr bei den Dolphins sein. Das wäre vielleicht auch noch eine Frage für euch da draußen. Und genau, also klar, also es ist jetzt gerade nicht so schwierig, weil ich bin ja auch noch in China. Ja, dementsprechend, da ist die Zeit, deswegen, wir nehmen das jetzt halt am Wochenende auf, weil da der Zeitunterschied halt gerade so passt, dass wir es schaffen aufzunehmen. Das ist unter der Woche halt nicht möglich und genau, das soll es dazu gewesen sein. Wenn ihr Wünsche habt, haut sie einfach raus. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, erzählt sie uns einfach. Ja, Micho, irgendwelche letzten Worte?
Nein, tatsächlich nicht. Das war's.
Wundervoll. Dann da draußen, wenn es irgendwas gibt, haut uns einfach an. Wie gesagt, wir haben euch so ungefähr, ich hoffe, auf die Headcoaching-Suche so ein bisschen vorbereitet. Rechnet nicht damit, dass wir bis Dienstag schon einen Headcoach haben. Alles andere werden wir sehen und wir werden euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und jetzt bleibt mir auch nichts mehr anderes zu sagen als stay tuned and fins up.